7. Mord am Werbellinsee. Ich verlasse die Stadt, in der ich lebe, nur, wenn ich in eine andere Stadt muss. Die Frage, die ich mir nie stelle, ist, warum ich das Land, die Landschaft, als eine einzige langweilige, beunruhigende Linie von Bäumen, Wolken und schwer durchhängenden elektrischen Leitungen im Zug- oder Autofenster wahrnehme. Dafür gibt es viele Erklärungen. Die mit dem Ghetto überspringe ich lieber. Denn sie könnte so falsch sein wie, sagen wir, die jahrelange Vermutung von Ärzten, Rückenkranke sollten hart wie Fakire schlafen. Inzwischen behaupten sie das Gegenteil, zumindest die israelischen. So wie Dr. Tschupczyk, der alte Naturopath der Fulanis aus Hamburg, längst selbst arthritisch und Cialis-süchtig, der wegen einer 25-jährigen Kosmetikerin aus Bat Yam mit Ende 60 noch schnell nach Israel auswanderte und dort auch der Ingenieur meines Körpers wurde. Tel Aviv, Rothschild Boulevard 43, erster Stock links, weiße Ledersofas, guter unmedizinischer Kielsgeruch, die junge böse Frau Tschupczyk als Sprechstundenhilfe. Für meine Seele, ich schweife nicht wirklich ab, blieb aber weiter der ungarische Unmensch und Noah-Hasser Savionoli zuständig. Am Anfang meiner unfreiwilligen Aliyah haben wir immer telefoniert, wenn ich mal wieder schlecht von meiner Killing Fields-Familie oder dem Werbellinsee-Incident träumte. Irgendwann skypten wir nur noch und allein der Anblick des Horthy-Plakats über seinem Schreibtisch in Berlin-Mitte, das dort eines Tages plötzlich hing, machte mich glücklich. Ein solches Plakat, dachte ich, würde ich in Israel und Palästina in keiner einzigen Klinik finden. Im Gegenteil, bei Dr. Tschupczyk im Sprechzimmer gab es einen verwischten MoMA-Druck von R.B. Kitai und ein Cartoon aus dem New Yorker. Sie, du magst mich nicht, er, das sagte ich doch schon, oder? Bei Oriteles Therapie Beria, Tisa Ehrenstein, das Foto von Lacan im Café de Flore, wie er sich selbst überrascht und traurig im Klospiegel betrachtet. Ich kann, da wollte ich eigentlich hin, mit Natur vor allem deshalb nichts anfangen, weil ich einmal zu viel von ihr hatte. Das war, zurück in die tollen, traurigen 60er Jahre, in einem der endlosen Prager Sommer, als alle tschechischen Eltern mal wieder ihre Kinder in die süd-, nord- und ostböhmischen Ferienlager schickten, um für 3 Wochen Ruhe von ihnen zu haben. Vova und Mama schoben uns, weil Vova gerade nichts mit einer der Sekretärinnen aus dem Schriftstellerverband oder der STB-Filiale in der Bartholomäiske hatte, sogar in 2 Lager ab. Dann stopften sie den beigen Octavia bis zum Dach mit Fischkonserven, Marmeladengläsern, Nüssen und Milchpulver voll und fuhren zum Baden nach Südfrankreich. 2 mal 3 Wochen, das waren 6 Wochen, waren 42 Tage, waren über 1000 Stunden, in denen sich der kleine, lockige Soli nur noch mit einer Frage beschäftigte. Wann kann ich wieder nach Hause und wann hört es auf, in meinem Körper vor Heimweh zu ächzen, als würde ich wie ein altes Auto in einer Blechpresse zerquetscht werden? Und warum, Mamascha, hab ich Kolja, meinen schwarzbraunen Stoffhund, zu Hause gelassen? Die anderen Kinder haben doch auch ihre Kuscheltiere dabei. Und schämen die sich? Vovas Sohn sollte schon mit 6 Jahren ein Mann sein. Das war die harte Butschatsch-Akademie. Nicht weinen, nicht niesen, Gäum immer nur böse angucken. Und auswärts keine Kuscheltiere. Am ersten Morgen meiner ersten Solo-für-Soli-Ferien wachte ich auf dem harten, kalten Holztisch auf, der in der Mitte unseres kahlen, kalten 12-Bettzimmers stand. Ich hatte keine Decke, ich fror und ich verstand nicht, welche übermenschliche Kraft mich in der Nacht aus meinem Bett gehoben und auf den Tisch geworfen hatte. Die anderen Jungen schliefen noch, Arm in Arm mit ihren Teddybären und Puppen. Es wurde hell, und dieses überraschend grelle Morgenlicht eines sommerlichen Regentags, das durch die kleinen Fenster unserer Blockhütte leuchtete, werde ich nie vergessen. Ich kletterte verängstigt, erstaunt, verlassen vom Tisch runter, aber statt mich wieder ins Bett zu legen, lief ich barfuß und im Pyjama raus. Machte schon wieder eine unbekannte Kraft mit mir, was sie wollte? Draußen zwischen den anderen Hütten war nichts und niemand. Vielleicht hörte man Vögel singen, das kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass an dem Mast, an dem wir 3 Wochen lang jeden Morgen die tschechoslowakische Fahne hochziehen würden, das nackte Drahtseil in der Metallwinde klapperte. Ich blieb kurz stehen und dann lief ich über den Fußballplatz zum Wald hoch. Was wollte ich dort? Traurig sein, weinen. Auf einer winzigen, dunklen, von 3 zitternden Sonnenstrahlen beschienen Lichtung fanden sie mich ein paar Stunden später. Ich war noch einmal eingeschlafen, die Hände unterm Kopf, den Kopf auf einen Baumstumpf gebettet wie vor einer Enthauptung. Genauso lag der junge Dalimir aus Tabor vor einem katholischen Kreuzritt am Ende von Žižkas letzte Rache, dem Hussitenfilm, den wir vor den Sommerferien mit der Schule im Flora-Kino gesehen und hinterher tagelang in fast jeder großen Pause nachgespielt hatten. Als ich aufwachte, hörte ich unten im Lager 200 Jungen und Mädchenstimmen die Nationalhymne singen. Zuerst den längeren tschechischen Teil, dann den kurzen slowakischen, den ich schon immer lieber mochte. Darin kamen Blitze und Krieg und Brüder vor, die sich gegen ihre ungarischen Todfeinde erhoben, und die Melodie hatte Schwung und südländische Klasse. Sie berührte mein kleines Orientalenherz mehr als die süße böhmische »Wo ist meine Heimatklage?« Das alles weiß ich natürlich erst heute. Damals fühlte ich mich einfach nur gut, wenn ich die Worte Tatra und Donner vernahm und sich mein Kopf im Rhythmus der Musik mitbewegte. Soli, Soli, jetzt hörte ich die Rufe weit weg, dann immer näher. Soli, wo bist du hier, Soli? Sie suchten mich, inzwischen auch die Kinder. Ich rührte mich nicht, ich konnte nicht antworten und ich fühlte mich wie in einem Traum, wenn man vor Angst wie tot ist. Dann sauste die Hellebarde des deutschen Landsknechts auf mein schwindelndes Hussitenhaupt hinab und ich starb gleich nochmal. So schrecklich, dachte ich später, viel später, hatte sich Noah, der angeblich entführte, nicht gefühlt, als der kleine Janjaweed das Messer gegen seinen Hals drückte. Wahrscheinlich kitzelte es ganz leicht und er musste ein gemeines Motke der Ganef-Lachen unterdrücken. Seitdem, Sazava, August 1969, fünf kleine graue Häuser an einem flachen, dreckigen Fluss, ein tiefer, kalter Wald, Latrinen wie bei der Armee, 3 Wochen Verstopfung, kann ich Natur nicht leiden. Und seitdem sehe ich immer, wenn es mir gut geht, also eigentlich nur, wenn ich nach dem Sex müde und entspannt die Augen schließe, vertraute Häuser, Plätze, Straßenzüge. Natascha Rubinstein, mit der ich früher oft darüber sprach, sagte, das sei sehr interessant. Sie sehe nach dem Orgasmus immer nur ihren Vater, der sie so wütend anschaue, als habe sie ihn betrogen. Aber zum Glück komme sie nicht so häufig. Und Oritele, der ich auch mal davon erzählt hatte, meinte, das bedeute, dass ich mich nach Ruhe und Heimat sehnte, nach Menschengemachtem. Das kannst du genauso in Israel haben. Komm, zieh mit mir nach Tel Aviv, in die Rehovslatopolsky 11. Und werd mein Sklave. Das war übrigens kein Witz. Kurz darauf spürte ich mal wieder ihren knorrigen Malerinnenfinger zwischen den Beinen, aber diesmal presste ich sie fest zusammen. Ich habe noch mehr Antinaturgeschichten. Einmal verlief ich mich, allein, draußen. Es schlug die Stunde der allgemeinen Weltentrücktheit. Der Asphalt unter meinen Füßen war so schwarz wie der Arsch eines Negers, wie Tal sagen würde, und ich fühlte das erste Mal im Leben die Unendlichkeit des Universums. Das war in Sobernheim, Machane, das heißt Jugendreise, mit Avi, Noah, den beiden riesigen, stinkenden Gartensteinschwestern, Ethel Uhrmacher, Frieda Pinkes, Camilla Gotthelfer und den anderen depressiven Jungabramiten. Wir waren alle noch nicht 18, redeten aber, weil wir gerade am HLG den jungen Werther lesen mussten, fast nur vom Sterben. Am vorletzten Abend, als mein Heimweh und die Todesangst endlich abzunehmen begannen, beschloss ich, unten im Dorf den Gib mir mehr Luftbrief an Serafine einzuwerfen, den ich noch in Hamburg angefangen und im Sobernheim zu Ende geschrieben hatte. Ich ging, es dämmerte auf diese sympathische, durchscheinenden Hochsommerart, abends um 9:30 von unserem eiskalten ZJD-Landschulheim los, allein, aber nicht einsam, immer weiter, immer neugieriger die gewundene, enge Landstraße hinunter. Ich kam mir, das Quietschen meiner ersten Clarks in den Ohren, die harten Worte meiner Unabhängigkeitserklärung an Serafina im Kopf, so selbstständig vor wie nie. Aber als ich mich nach 10 Minuten das erste Mal umdrehte, wusste ich nicht mehr, wo ich war, und plötzlich fühlte ich, dass der Tod nicht bloß eine Option für kalte, melodramatische deutsche Teenager aus dem 18. Jahrhundert oder Leute über 70 sein musste. Ich taumelte unelegant, rannte zurück und schickte den Brief an Serafina nie mehr ab. Dann fällt mir noch ein, wie ich, Hello Again, 60er Jahre, an dem Morgen, als Papasche sowjetische Freunde mit ihren pfeifenden, rasselnden, petrolgrünen T-34-Panzern in die tschechische Diskussion über die Vor- und Nachteile des Sozialismus eingriffen, in einem nassgeschwitzten Federbett in einem ehemaligen Bauernhaus in Hradecek aufwachte. Serafina war schon wach. Sie saß in der Küche an einem riesigen alten Radio, das eine imponierende, grün-gelb leuchtende Senderskala hatte, und sie heulte. Wir waren ausnahmsweise nicht allein auf dem Land. Wir besuchten mit den Eltern bzw. Halbeltern Havel und seine Frau Olga. Aber die Erwachsenen waren alle noch in ihren Betten, wahrscheinlich ähnlich gut gemischt wie die Karten, die sie abends beim Wein und Slivovitz gespielt hatten. Ich konnte darum nur die weinende Serafina fragen, was los war. »Der Krieg gegen das tschechoslowakische Volk hat begonnen«, sagte sie. »Und wir sind ab heute keine Juden mehr, Soli? Wir sind Tschechen, kapiert?« »Nein, ich kapierte nichts.« Aber während ich über ihre Schulter in den eisblauen nordböhmischen Morgen sah, fühlte ich lange vor den unendlichen Masada-Sitzungen in der Hartungstraße dieses blöde idiosynkratische Durchfallziehen in meinem Bauch. Vielleicht ist mein Naturtrauma nur eine Sache zwischen mir und dem unfairen Genossen Leonid Brezhnev. Und jetzt also, fast 40 Jahre später, 60 Kilometer nördlich von Berlin und fast 2000 westlich von Moskau, guckte ich, obwohl Sommer war, wieder einmal in einen deprimierenden eisblauen Naturhimmel. Er verdüsterte sich von Minute zu Minute, so schnell wie die Gedanken einer verzweifelten Gogol-Figur, und ich wollte nur noch in die Stadt zurück, auf mein graues Wohnzimmersofa, lesen und schlafen, schlafen und lesen. Neben mir saß Klaus die Kanaille, roter Kopf, neue, noch engere Popstar-Jeans, noch schnelleres Schnüffeln durch die flache, puderweiße, schweißbedeckte Nase, und trat so müde wie ich in die Pedale des roten Plastiktretboots, das wir uns, um nicht die ganze Zeit reden zu müssen, beim Werberliner SV für 4 Euro ausgeliehen hatten. Ich hatte gezahlt, so wie ich seit Tagen alles zahlte, und dabei gedacht, das ist die triviale Routine, wenn man erpresst wird. Der einzige Ausweg, den man hat, ist der Tod, der des Erpressers oder der eigene. Oder die Alia, die man seit 30 Jahren vor sich herschiebt. Klaus und ich waren die Letzten an diesem Tag gewesen, die ein Boot wollten. Die dünne, zu früh gealterte junge Frau vom Werberliner SV, die in ihrem hängenden weißen Sommerkleid und den zu hellen Kaufhaus-Timberlands unglücklich, aber nicht verzweifelt aussah, hatte uns gebeten, das Boot später am Steg festzubinden. Sie habe endlich Schluss für heute. Dann pfiff sie nach ihrem Hund, einem hektischen, grauen, arthritischen Tier, dessen schlaffe Hinterbeine an einer selbstgebastelten Prothese aus 2 alten Kinderwagenrädern befestigt waren, und die beiden verschwanden, wie für immer, hinter dem großen, dunkelbraunen Bootshaus. Ich fühlte mich sofort wieder so allein wie auf der Landstraße nach Sobernheim. Der scharfe Schmerz in meinem Bauch war wieder da, die Frage, wofür das alles, und die Einsicht, dass nie mehr jemand auf mich einsamen Onanisten aufpassen würde, keine sadistische Uritele, keine egozentrische Natascha Rubinstein, dass ich endlich aufhören konnte, nach der weiblichen Entsprechung meiner selbst auf dem Solikuchenstück des Samsara-Lebensrats zu suchen. Der einzige Mensch, dem ich es im Prinzip zutraute, war meine jüdische Mutter, aber die hatte mich immer wieder verraten. Und jetzt war sie in Miami, diese dämliche opportunistische Kuh. Meine Sorgen waren noch nie ihre Sorgen gewesen. Sie hatte mich geboren, um mich zu vergessen. Sie interessierte mich nicht mehr. Mit diesen Gedanken war ich in das rote, gefährlich schaukelnde Tretboot eingestiegen. Klaus saß schon auf seinem Platz und sah mich aus seinen schwarz unterlaufenden Augen gut gelaunt und herablassend an. Wir fuhren, schweigend und mühsam tretend, mit erstaunlichem Tempo los zur anderen Seite des flachen, grauen Sees, dessen strandloses Ufer überall von einem dunklen, undurchdringbaren Wald zugewachsen war. Nur westlich von uns, westlich dachte ich, weil dort einige letzte Fetzen der blassen Sonnenscheibe im brandenburgischen Dunst zu sehen waren, gab es eine kleine, noch dunklere, von noch mehr bedrohlich schaukelnden und wallenden Kiefern gesäumte Bucht. Am Abend davor hatten sich Klausi Mausi und Häuptling Schnelle Hand, also ich, im Strandkiosk der ehemaligen Pionierrepublik Wilhelm Pieck vorsichtig mit dünnem, bitteren Köstritzer Pilz betrunken. Die Pionierrepublik war 1952 gegründet worden. Jetzt hießen diese 100 klammen Hektar Wald und See, inklusive nachts spuckender Alt- und Antikommunistenseelen in den Häusern 1a bis 20c, Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte Werberlinsee. Ich hatte die EJB im Lonely Planet Führer, Viertes Reich, entdeckt, den Uritele 2005 bei ihrer Flucht aus Berlin zusammen mit ihrem löcherigen Diaphragma absichtlich bei mir liegen gelassen hatte, und ich hatte sofort gewusst, das ist der Ort, wohin ich den Feigling Klaus entführen muss, damit er nicht vor mir weglaufen kann. An meine Landparanoia dachte ich dabei nicht. Es waren erstaunlich kriminelle Gedanken, die mich angetrieben hatten. Außerdem, das alles stand in einer humorlosen, ostdeutschen, gezackten Schreibschrift auf der EJB-Website, kostete die Nacht in einem der grauen Sasawa-Häuschen der ehemaligen Pionierrepublik weniger als 30 Euro. Frühstück und Mittagessen waren umsonst und schmeckten auch so. Und für eine Flasche Köstritz musste man 1,80 Euro anlegen, mit oder ohne Pfand, das weiß ich nicht mehr. Klaus und ich hatten im Strandkiosk Liane die ganze Zeit auf meine Rechnung getrunken. On the house sozusagen. Und dabei, wenn wir nicht schwiegen, lange stockende Verhandlungen darüber geführt, ob und wann er mir alle, aber auch wirklich alle Kopien meines Elster-Videos geben würde und was er dafür bekäme. Davor hatten wir in meinem Zimmer im kleinsten, grauesten der EJB-Häuser, 13C, die neueste Version, die Litze der Hammerbachs, durchgesehen, die nicht mehr so hieß. Ich zeigte, übertrieben freundlich, die jüdische Countertenorstimme, noch eine Oktave höher als sonst, Klaus die Stellen, die ich vorsichtig mit dem Bleistift an der Seite markiert hatte, und sagte immer nur: »So kann man es machen, aber wenn Sie es nicht verbessern wollen, ist es für mich auch okay, Klaus.« Er hatte, so wie ich es ihm vor über einem Jahr am Telefon in der Friedrichstraße aus Sadismus geraten hatte, das Buch völlig neu geschrieben. Und es war leider ausgezeichnet. Der Held, ein guter Deutscher, der schlecht sein will, aber keinen Mut dazu hat. Die Handlung, er beschließt, das Holocaust-Denkmal in Berlin in die Luft zu sprengen, das misslingt ihm natürlich. Und im letzten Kapitel, das im 22. Jahrhundert spielt, hält seine Ur-Ur-Urenkelin und europäische Reichskanzlerin Litze von Hammerbach eine Rede in der früheren Chora Berliner Straße, die inzwischen Adolf-Hitler-Allee heißt. Sie steht, ähnlich wie Jeff Goldblum bei der Good Life Darfur-Feier, am Rand des Stelenfelds auf einem hohen, hellen Holzpodest und sagt mit rauer Kanzlerinnenstimme: »Wie sehr ist unser Volk für unsere Methoden bei der Lösung der Judenfrage kritisiert worden und wie dankbar ist uns die Welt, dass wir es endlich geschafft haben. Hiermit weihe ich das Denkmal der endgültigen Auslöschung der Juden ein. Im Anschluss gibt es drüben im Adlon für jeden Berliner einen realisierten Kuchenteller der KPM umsonst. Abtreten.« In den Tagen, in denen ich die Hammerbachs las, Klaus hatte die Litze im Titel eliminiert, hatte ich ständig den Rhythmus seiner Sätze im Kopf und beim Gehen auch in den Füßen. Das war nicht angenehm. Das behinderte mich. Ich versuchte gerade wegen Noah, dem Dieb, das dritte Kapitel von Shylock war hier zu rekonstruieren, in dem Itai Korenzecher seinem Vater Gad Korenzecher vorwirft, dass er einen viel größeren Schmock habe als er, aber plötzlich sagt Korenzecher Worte wie allenthalben, ungehörig, auf dem Schlachtfeld der Ehelosigkeit. Ich löschte nach ein paar hässlichen Selbstzweifelattacken alles, schob die Hammerbachs in die Kammer hinter die glänzende dunkelblaue Praderschuhkiste mit den Peitschen und Knebeln, die ich so lange nicht mehr benutzt hatte, und versenkte mich für den Rest des Tages in Bellows Abenteuer des Ogie March. Nachts wachte ich aber davon auf, dass ich redete. Ich sagte: »Ach, Tate, Tate, sie jüdischer Schweinehund!« Der dunkle, bewegliche Himmel über dem Werbellinsee senkte sich auf Klaus und mich und unser kleines rotes Tretboot. Und ich dachte, hoffentlich kann ich den Himmel, wenn ich aufstehe, nicht berühren. Das hätte mir noch gefehlt. Die Wolken waren wie aus Silberpapier. Die Strahlen, die ihn durchbrachen, bohrten sich in meine Pupillen und mein Gehirn wie Tageslicht bei Migräne. Und Klaus, roter, großer Kopf davor, sah aus wie die Köpfe, die Verrückte malen. Zu rund, zu große Augen, kleine, scharfe Tierzähne. »Wie haben Sie das gemacht, Klaus? Was für ein Buch?« »Schreibblockade.« »Schreibblockade? Na, Sie können sich nicht mehr erinnern, Sie eingebildeter Affe, oder?« »Nicht so gut wie an meiner Entjungferung. Wie witzig. Soll das einer von diesen Einzeilern sein, für die man Sie in diesem Land nicht mag, Herr Karubiner?« Klaus hatte nach dem Friedrichstraßen-Massaker, natürlich erinnerte ich mich an alles, an meine Euphorie, an die schnellen gemeinen Sätze, die ich für ihn gehabt hatte, an seine nibelungenhaft dramatische Kapitulation, sehr ernsthaft, aber auch freudig an Selbstmord gedacht. Das erzählte er mir, obwohl wir so wenig wie möglich reden wollten, bei unserer absurd intimen Bootsfahrt so offen, als wäre ich nicht sein schlimmster Feind. Er aß wochenlang nichts und nahm noch mehr ab. Er trank nur das Wasser, das beim Duschen in seinen Mund spritzte. Er ging nicht mehr in die Agentur, er ging nicht zum Bankautomaten, denn der gab ihm sowieso kein Geld. »Was für eine Agentur, Klausi?« Ach, eine von diesen Galeeren, in denen sie stundenlang mit gekrümmten Oberkörpern über ihren Laptops sitzen, Tisch hinter Tisch hinter Tisch. Die meisten haben Kopfhörer auf und hören deprimierende englische Musik. Keiner weiß, was der andere macht, und manchmal wird abends um 9 5 von ihnen gesagt, sie müssten nicht wiederkommen. Und manchmal sitzen am Morgen 5 neue da, unrasiert, unverzagt, ahnungslos und schauen stumm auf die Gerade von den gekündigten, verlassenen Computer. Wie heißt die Agentur, Klaus? Good Life vielleicht? Genau, woher wussten Sie das, Sie eingebildeter Affe? Aber die gibt es sowieso nicht mehr. Und kannten Sie den Besitzer, Klaus? Von ihm, einem Israeli oder so, hat uns oft die nicht unscharfe, super strenge Geschäftsführerin erzählt. Ein kindischer, manischer Typ, sagte sie. Sucht euch schon mal was Stabileres. Klaus, die Kanaille, verfügte über die Offenheit eines Borderliners. Wahrscheinlich hat ihn das zum Erpresser gemacht. Mal dieser sein, mal jener sein und hoffentlich nie herausfinden, wer der richtige Klaus ist. Wenn er tagelang auf der oberen Pritsche seines alten Kinderzimmer-Etagenbetts in der Eberswalder Straße lag, auf der unteren Matratze stapelten sich die zerknitterten Versionen des von mir mehrmals totgeredeten Romans, und aus dem Fenster auf die lautlos vorbeifahrenden gelben BVG-Wagen guckte, dann fühlte er sich immer am besten und leichtesten, wenn seine Augen vor Erschöpfung und Lebensverdruss so weit zugingen, dass seine Seele im Hier zu wandern begann und er sich je unten in einem der Hochbahnzüge wiederfand, unterwegs in ein anderes, besseres Leben. Oder Klausi Mausi guckte von morgens bis abends die Wand an und dachte, ich gucke wie ein Verrückter die Wand an. Oder er starrte auf den Fernseher, der immer und ohne Ton lief, das vor allem und meistens und am liebsten. So ging es wochenlang und dann kam »Wer wird Millionär?« und Klaus verließ wieder das Tal seiner Depressionen. Das Gesicht kannte er. Das war sein kleiner, verlogener, zarter Ex-F, in dessen arabisch-jüdische Tapas-Bar im neu sanierten Turm der Gedächtniskirche er damals sein ganzes Vorerbe investiert hatte, und natürlich machte F pleite, weil diese Art von Fusion-Küche seit circa 1948 out war, aber auch, weil der Architekt beim Umbau den Fahrstuhl vergessen hatte. Das Geld, aber nicht die eingelösten Liebesversprechen, das ihm F. seitdem schuldete, sah Klaus fast jede Nacht in seinen unruhigen, halb hier, halb dort Träumen, große, hohe, gelb- und rosafarbene 200er und 500er Stapel, die, wenn er nach ihnen griff, Füßchen bekamen und wegrannten. Und jetzt war das kleine Missstück F. bei »Wer wird Millionär?« und beantwortete ohne zu zögern die Eine-Million-Frage. »A. Bismarck«, sagte er, während Klaus ungläubig und aufgeregt den Ton laut machte. »Otto Fürst von Bismarck war es, A., der den Juden, Frauen und Homosexuellen das Wahlrecht schenkte.« Genau eine Woche später stand Klaus die Kanaille vor Fs Haus, vor seiner Tür, in seiner Küche, und kurz darauf tanzte er mit ausgebeulten Hosen und Manteltaschen voller gelb- und rosafarbener Banknoten über die Kastanienallee. »Auf Wiedersehen, Dauerpanikattacke. Adieu, Schreibblockade.« Plötzlich wollte er wieder alles. Gelang ihm wieder alles, und dass F. wieder in sein Etagenbettchen drängte, bedeutete ihm nichts. Dafür kam der Hunger zurück, morgendliche Erektionen, die er ignorierte, er räumte wieder die Wohnung auf, er zupfte sich die Augenbrauen und rasierte seine spitze Kanarienvogelbrust, er rief seine Eltern in Lüneburg an und sagte, er werde sie nie mehr besuchen und mit ihnen im Regen auf der Veranda schweigend Kaffee trinken und R1 rauchen. Er machte jeden Tag Nordic Walking im Mauerpark und jagte zweimal dieselben angetrunkenen Halbnazis, die ihn als magersüchtige Schwuchtel beschimpft hatten. Und dann, kaum hatte er wieder eine gute Gesichtsfarbe und schwere traumlose Nächte, erledigte er innerhalb von 6 leichten unmanischen Monaten den Antiker-Rubiner-Job, wie er seinen Roman für sich nannte. Zuerst wollte ich die Sache mit F. erzählen, bloß nichts Politisches, nur 50.000 schöne, schmutzige, ungefährliche Worte, sagte Klaus und sah an mir vorbei in den plötzlich drohenden Brandenburger Tintenfasshimmel. Er fuhr mit der Hand durch das am Bug gefährlich vorbeiziehende, sich kräuselnde Wasser des Werbelinsees. Und ich dachte sofort an die Wassermänner in den alten tschechischen Märchen, die auf dem Seegrund saßen und mit ihren Dreizacken Wirbel machten und so den Ertrinkenden beim Ertrinken halfen. Dann zog Klaus die Hand raus, er machte seine Wangen nass und trocknete die durchgestreckten knochigen Finger an meiner Hose ab, und ich, das demütige Erpressungsopfer, lächelte böse, aber ich lächelte. und eine Weile dachte ich, ich mache aus Großvater Müllers öffentlicher Selbstverbrennung auf dem Nürnberger Märzfeld irgendwas Hübsches, aber auch leicht Kontroverses. Aber dann fiel mir ein, dass unsere Chefin bei Good Life oft zu uns sagte, unser israelischer Oberchef Noah oder Dr. Noah oder so hätte Good Life in Deutschland darum aufgemacht, weil er glaubte, die Deutschen allein würden und müssen die Welt retten. Bam, das war es, verstehen Sie? Jetzt wusste ich, wohin ich musste, wenn ich losfahren und auch ankommen wollte. Ich saß im ICE Heidegger und ich musste nur noch auf den Startknopf drücken. Der gute Deutsche, Wahnsinn, wie naheliegend, wie mutig. Ich tupfte mit meinem alten Hermes-Taschentuch die nasse Stelle auf meiner Hose ab und spürte die Übelkeit kommen. Dann sagte ich gepresst wie ein Catcher, auf dessen Brustkorb ein anderer Catcher sitzt. »Warum haben Sie das gemacht, Klaus?« Und gleichzeitig fragte ich mich, ob Noah nicht auch schon dieselbe Idee gehabt hatte. Ja, hatte er. Jankel Stachelschweins Weg zum Glück sollte das Buch heißen, das er nach Moby Dick anfangen wollte. Untertitel »Eine Utopie«. »Was gemacht?« sagte Klaus. »Warum haben Sie das Wix-Video hochgeladen und sich Litzenrache genannt und mich in Gefahr gebracht?« »Ach, das ist doch passé, Meister. Das wird Ihr Glaubensgenosse Blumenstein löschen lassen, wenn Sie ihn ganz lieb bitten. Und dann passiert es nie wieder, wenn es nicht sein muss, versprochen. Mögen Sie eigentlich Wortspiele? Passé, passiert, kapiert? Ich meine, wenn Sie nicht das Subjekt sind, sondern der Gegenstand.« Sie hatten Ihren Roman, aber ich habe Ihnen gesagt, was Sie zu tun haben. Darum waren Sie sauer auf mich. Einatmen, ausatmen, Angriff. Sie sind nicht zufällig Antisemit, Klausi Mausi? Pause, Stille. Leichenhaft ist nichts wie in Berlin am Morgen des 9. Mai 1945. Wie bitte? Ich konnte es noch. Ja, es funktionierte. Sogar beim Enkel des Autors der kleinen Anleitung, die im Weltbürgerkrieg more or less auf der richtigen Seite der Front gestanden hatte. Dies war die übliche Anklage, das notorische A-Wort, mit dem ich bis jetzt jeden Deutschen zum Schweigen gebracht hatte. Mein moralischer Ben-Gurion sozusagen. Siehe auch Ephraim Kishon, jüdisches Poker in der Blaumilchkanal, Seite 125. Meine rhetorische A-Bombe. Ich bin doch nicht verrückt, ja? Mein Großvater war in Dachau. Beweisen Sie es. Geben Sie mir alle Elster-Dateien, auch die, auf denen ich komme. Stellen Sie keine Bedingungen, suchen Sie sich selbst einen Verlag. Ihre Nachricht auf meiner Mailbox wollen Sie bestimmt auch zurück. Was? Stellen Sie sich vor, Klausi, sagte Klausi Kanalie mit einer lächerlich hohen, leiernden Stimme, die wie meine eigene Stimme klingen sollte, aber jüdischer, peinlicher. Stellen Sie sich vor, diese dämliche Hysterikerin mit ihrem weißen deutschen Riesenarsch ist einfach verschwunden. Stellen Sie sich das vor, kann man mit einem solchen Arsch überhaupt verschwinden? Wie schade. Dabei stand mein Schwanz bei ihrem Anblick so schön und lange wie seit 1987 nicht mehr. Und jetzt ist sie weg, diese Antisemiten. Nun, egal. Das sollte jiddisch sein. Keine Aussage, keine Anklage. Er hörte auf zu treten und wir drehten nach rechts ab auf meine Seite in Richtung Zauberwaldbucht. Wäre ein hübscher, amüsanter Podcast auf der Good Life-Seite, finde ich. Finden Sie nicht, Sie eingebildeter Affe, sagte er. Das Good Life-Passwort habe ich natürlich nicht vergessen. Wie könnte ich? Holocaust. Sehr witzig. Eine MP4 ist übrigens in 10 Sekunden hochgeladen, noch schneller als ein Video. Plötzlich war ich woanders. Ich war jetzt in Moskau, of all places, wie Tal sagen würde. Es war Winter und die wolgabreite Straße vor mir war weiß vor Schnee, der Bürgersteig auch. Nirgendwo niemand. Nur ein paar Autos fuhren geräuschlos vorbei. Weiter vorne, hinter einem Vorhang aus Schnee, beim Eingang zur Metrostation Dynamo. Ja, das musste sie sein. Ich habe es auf Google Maps nachgesehen. Die nächste Haltestelle zur Straße des 8. März, wo Djeduschka seit Kriegsende gelebt hatte. Ganz vorne, also vor der breiten, steilen, dunklen Metrotreppe, sah man ab und zu ein paar schwarze Strichmännchen, die wie Geister im Schnee treiben, auftauchten und wieder verschwanden. Sonst nichts. Ich war allein auf der Welt und an Djeduschkas Hand. »Djeduschka«, piepste ich auf Russisch, »warum müssen wir bei diesem schlimmen Wetter raus?« »Djeduschka«, unkarubinerhaft lang, hager, mild, antwortete mir, zwar von oben nach unten blickend, aber wie einem Erwachsenen, 1000 Schachteln Penicillin aus Belgien, kleiner Mann. Ich soll sie am Hinterausgang des Gesundheitsministeriums abholen. Eine Schachtel bringt $40, die versteißt. Davon kannst du später 3 Jahre in Oxford studieren und einen Abschluss in Jewish Studies machen. Gesegnet sei der Allmächtige, Baruch Hashem. Der Schneesturm ist sein Geschenk an uns, obwohl es ihn seit 1917 in Russland nicht geben darf. Die perfekte Tarnung. Sei stark, ich musste es auch sein. Ich nickte und ließ meinen Kopf zwischen die Schultern rutschen. Kleiner Mann? Ich wollte kein kleiner Mann sein. Nicht einmal großer Junge war mein Lebensziel. Ich wollte in Mamasches Arme, sofort. Ich wollte, dass sie mich an ihre Brust drückte und so tat, als würde sie nicht merken, wie mein Dudele hart wurde, keine Ahnung warum. Das wurde es fast immer, wenn sie mich umarmte. Aber wenn Serafina mich, ihre große menschliche Puppe, auf ihren Schoß zog und Luft in meine Ohren blies und jeden meiner kleinen Finger in den Mund nahm und an ihnen lutschte, wollte ich nur schnell weglaufen. »Lass dich nicht gehen, Solchik«, sagte Djeduschka. »Sie fehlt dir, ich weiß. 6 Monate ohne Mama sind eine lange Zeit. Ich habe heute Morgen ein Gespräch nach Prag angemeldet.« Als wir 3 Stunden später nach Hause kamen, hatten wir einen ganzen Roman erlebt und ich hatte Mama fast vergessen. Bis zur Penicillinübergabe gab es keine Probleme. Djeduschka ließ sich von einem dürren, graugesichtigen Mann in einem grauen Hausmeisterkittel einen großen Pappkoffer geben. Dafür bekam der andere einen festen, dicken, braunen Briefumschlag von ihm. »Iwan Iwanitsch, NKWD-Akte«, sagte Djeduschka leise zu mir. »Jetzt ist seine Weste weiß als deine und er muss nicht mehr die Lager von Magadan fürchten.« Ich nickte, obwohl ich kein Wort verstand. Dann eilten wir durch den Schneesturm zur Metro zurück. An der letzten Bordsteinkante rutschte der lange, steife Djeduschka aus. Zuerst fiel er hin, danach ich, weil ich in dem schlimmen Gestöber seine Hand nicht loslassen wollte. Danach der Koffer, der sich beim Aufprall öffnete und kurz den Blick auf unsere kostbare Schmuggelware freigab. Das Wetter war aber so fürchterlich, die 11. Plage, dass zum Glück keiner stehen blieb, Baruch Hashem. Aber wo war Hashem, als an der Kuznetsky-Brücke 2 Männer in Jeans, das gelegte Elvis Presley-Haar, so blond wie Timur, der Pionier, dazu stiegen, sich vor Djeduschka und mich stellten und sagten, »Dawai, Judenpack, aufstehen, mach der russischen Jugend Platz!« Djeduschka, dessen Bruder Jechiel in Butschatsch gleich bei der ersten deutschen Aktion umkam, senkte den Blick, er nahm den Koffer in die eine Hand, mich an die andere, wir standen stumm und schnell auf und gingen weg zur anderen Seite des Waggons. Kaum saßen wir, waren die beiden Tschernosotniki wieder da. Wieder erhoben wir uns und ohne einen Ton und an der nächsten Haltestelle stiegen wir aus, aber sie schlenderten hinter uns her und als wir den nächsten Zug nehmen wollten, versperrten sie uns den Weg. Darum mussten wir, -10 Grad, Schnee bis zu den Knien, der Wind scharf wie Feuer in unseren Gesichtern, zu Fuß nach Hause gehen. Als wir dort ankamen, nass, zitternd, traurig, läutete das Telefon. Ich nahm es mit meiner feinen kleinen Hand ab, ja, auch das sehe ich plötzlich genau, und eine kalte, unverschämte Telefonistinnenstimme sagte, »Ihr Gespräch, los, reden Sie, Sie haben 5 Minuten.« Und so hörte ich nach einem halben Jahr das erste Mal wieder Wowa den Schrecklichen. Er sagte, »Gib mir Djeduschka«, und dann sprachen sie, nicht besonders verschlüsselt, über die $40.000, die Djeduschka mit dem Penicillin machen und in meiner Unterhose via Prag in die Schweiz schaffen wollte. Über mich als Menschen, Kind, Sohn, kein Wort. Ich war nur der 4-jährige Komplize. Ich war der lebende Pappkoffer. Mama, Mama, dachte ich, während ich wartete und von einem Bein aufs andere trat, als müsste ich aufs Klo. Dabei wollte ich nur Djeduschka und mich selbst davon ablenken, dass mein Dudele groß wurde. Mama, Mamatschka, wo ist deine weiche, heiße Brust? Endlich gab mir Djeduschka das Telefon. Wowa brummte, »Hier, dein Sohn«, und Mama sagte mit ihrer tiefen, flatternden Bratschenstimme, »Solinki, mein Kleiner, bald kannst du nach Hause. Mama und Papa vertragen sich wieder. Ich liebe dich.« Und klack. Ja, klack. Das Gespräch wurde tatsächlich mit diesem guillotineartigen Geräusch unterbrochen. Mein Dudek wurde wieder normal. Ich starrte auf das alte, schwarze, sowjetische Telefon und fragte mich, ob er jemals wieder so hart werden würde wie eben. »Sie haben mich zum Erpresser gemacht, ich bin sonst gar nicht so«, sagte Klaus beleidigt und fing wieder an, langsam in die Pedale zu treten. »Wohin fahren wir?« »In die Bucht«, sagte ich und drehte am Steuerrad. »Los, in die Bucht. Und dort lasse ich dich dann verschwinden, du Schande Germaniens.« Und gleichzeitig fragte er mich, wieso ich immer gedacht hatte, dass ich wegen Mamas Gallenblasen-OP in Moskau gestrandet war. Sie wollten sich 1966 trennen, natürlich. Darum war ich so lange allein bei Djeduschka gewesen. Und 1973 auch, im dritten Jahr der Emigration, als Vova in der Bartolomejska bei Major Sekora festsaß. Und später bestimmt auch, aber das hatte ich nicht bemerkt. Alle 7 Jahre, das war das Minimum, der große Scheidungskrieg. Und warum nicht gleich 7-mal im Jahr und warum nicht vor meiner Geburt? Als sie es 2003 endlich taten, als Mamascha in Weiles kraftlose Arme nach Miami Beach floh, war ich leider schon auf der Welt und wäre lieber tot gewesen, als ein lächerliches 40-jähriges Scheidungskind zu sein. Ich habe sie zum Erpresser gemacht? Sie und ihr Schmuck. Schmuck ist doch richtig, sie Schmuck. Waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Der Big Point meines Lebens. Sie waren, wo ich war. Sie hätten sich nicht so gehen lassen sollen, dann wäre ich auch cool geblieben. Und wie geht's jetzt weiter, Klaus? Was wollen Sie als nächstes? Meine nicht vorhandene Impressionistensammlung, die Nummer des geheimen Nummernkontos meines toten Großvaters in der Schweiz, das Diaphragma meiner Ex? Ich behalte die Dateien und die MP4 mit ihrem Geständnis, bis die Hammerbachs bei Weidenfeld und Weidenstein erschienen sind. Und bis ich den großen Romanpreis der Frankfurter Buchmesse von Anne Franks Tochter überreicht bekommen habe. Die Enkelin von Moshe Dayan geht auch. Sadistisches, raffgieriges Arisierergrinsen. Ihr habt noch Geld in der Schweiz. Ich bin nicht in der Jury, sagte ich ernst, aber nicht zu ernst. Und ich habe selbst noch nie einen Preis gekriegt. Einen Preis bekommt man nur, wenn man auf der falschen Spur ist, wenn man fremde Gesetze befolgt, ohne zu wissen, dass es sie überhaupt gibt. Sind Sie auf der falschen Spur, Litzenrache? Oh, jetzt wollen Sie mir wehtun, stimmt's? Jetzt spielen Sie sich auf, sagte er. Aber nicht mit mir. Dagegen bin ich immun, Sie überheblicher Linkshänder. Bestimmt sind Sie Linkshänder, ja? Was sonst? Damit die Tinte nicht verschmiert, wenn Sie Hebräisch schreiben. Das alles, sagte er nachdenklich und mit einem neu einsetzenden hektischen Schnuppern seiner flachen, schweißbedeckten Nase. Er sagte es nicht mehr so frech, er setzte die Worte immer leiser hintereinander. Plötzlich schlug er wütend mit der Faust ins Wasser und ließ den Arm über den Bootsrand hängen. »Sie wollen mich verletzen. Sie sagen etwas, das ich nicht verstehen soll.« Und noch ein Schlag. »Das macht ihr immer, immer tut ihr so, als wüsstet ihr mit euren 5000 Jahren Welterfahrung etwas, was wir nicht einmal ahnen, wie dieser widerliche, herablassende Gehirnwäscher Savionoli, der immer nur Roulette mit einem spielt. Rot oder schwarz, sagt er in jeder Sitzung zu mir. 50% Heilungschancen, mir nicht.« Dann zog er die Hand aus dem Wasser und diesmal trocknete er sie in seiner eigenen Hose ab. Nardil, doppelte Tagesdosis und eine halbe Tavor vor dem Schlafengehen, das war sein letzter beschissener Tipp. Ich sah an ihm vorbei auf die Kiefern der Zauberwaldbucht. Naturschilderungen sind absolut nicht mein Fall. Damals in der Judengasse gab es keinen einzigen Baum, wahrscheinlich deshalb. Die Kiefern von Werbelinsee würde ich, wenn ich trotzdem müsste, so beschreiben. Dicht, hoch, schwarz, gemein. In der Zauberwaldbucht, vorne eng, hinten super eng, waren sie noch dichter, noch höher, noch schwärzer und über ihnen war nichts mehr, das ein Stadtmensch wie ich als Himmel erkennen würde. Die Wolken aus Silberpapier waren schon lange verschwunden. Was eben noch wie die Einstellung aus einem alten tschechischen Zeichentrickfilm aussah, war zur Kulisse aus »War of the Worlds« geworden. Dort oben hing jetzt eine beschissene, schwere, dunkle, undichte, riesige Eisenplatte, die Klaus und mir gleich auf den Kopf fallen und uns zusammen mit unserem kleinen roten Tretboot zerquetschen würde. Der erste große Riss war schon zu sehen. Er war hell, goldhell, explosionsgrell. Und je mehr er sich öffnete, desto mehr sehnte ich mich nach dem faden San-Nichi-Dämmerlicht nachts um 12:30. So, ich hoffe, das reicht. »Dr. Savionoli«, sagte ich, »der Dr. Savionoli mit dem Foto der Hadamar Volksklinik auf dem Klo?« Zuerst Good Life, jetzt das. In Berlin spiegelte sich die Welt noch mehr in sich selbst als anderswo. Vielleicht wohnte Klausi auch in der Swinemünde 14 wie ich, ein Stockwerk über mir, und ich hatte es nie bemerkt. Vielleicht hörte er mich, wenn ich versuchte, Mama ganz nah zu sein, oder wenn ich mir beim Schreiben laut meine eigenen Sätze vorlas, um zu kontrollieren, ob die Syntax nicht zu sehr nach K.O.K. klang. Vielleicht war er vor Jahren eingezogen, nach der Geschichte über mich und mein Viertel in Vanity Fair. Vielleicht war ich schon lange Teil seines Plans? Ja, Dr. Andre Savionoli, grauer, wirrer Haarkranz auf der jüdischen Egghead-Glatze, Nase wie ein Ameisenbär und Nasenhaare wie ein alter Terrier, doppelte und dreifache Rechnungen für dieselben Sitzungen, wenn man nicht aufpasst. Früher Hamburg, Harvesterhude oder so, jetzt Berlin, Montbijou Park 1, lässt immer den Juden raushängen, damit man vor Ehrfurcht vor ihm erstarrt. Mein Großvater war in Dachau, nicht mit mir, dagegen bin ich immun, da sagten sie schon. Darüber bin ich hinweg. Klaus, Klaus, Savionoli ist keiner von uns, sie Idiot. Er ist einer von euch. Und der einzige Mensch, den ich kenne, der offen und gern zugibt, dass er ungern Judengeruch in der Nase hat. Darum bin ich sein Patient. Ich habe keine Lust auf Protektion, wenn es um medizinische Fragen geht. Ich ließ das Steuer los und rieb mir mit leisem Schmatzen die Hände und einen Buckel machte ich auch. Sie hätten damals den Ledermantel von Selbsthilfe e.V. behalten sollen, mit dem Sie Ihre Mutter zum Weinen gebracht hatten. Er stand Ihnen gut. Klaus reagierte ähnlich euphorisch auf meinen Witz, als hätte ich gesagt, dass es Dollars und Matzes hageln würde, wenn er konvertiert. Also gar nicht. Ihn interessierte etwas anderes. Und warum sind Sie bei ihm? Das wissen wir beide noch nicht so genau. Wenn Sie es mir sagen, sage ich Ihnen auch alles. Ich weiß noch nicht alles. Es steht noch nicht alles in Ihrem angenehm unvulgären Roman. Der Depressive zog ihm Klaus Mund und Augen nahm zu. Und zwischen seinen millimeterkurzen blonden Haaren schossen kleine Schweißbäche hervor und flossen über seine rote Stirn in das hochtrabend hochgezogene Stressgesicht. Ein Vogel, Krähe, Schwalbe, Adler flog über uns hinweg, kam wieder, stieg auf, ließ sich fallen und flog mit einem leisen, gequälten Schrei davon. Ein Savionoli-Vogel, Savionoli persönlich. Hier waren gleich zwei seiner verhassten Patienten, verzweifelt wie nie, und der dritte, Dr. Psychokrat Noor Forlani, inzwischen sein Rivale und nicht mehr Klient, war zum Glück tot. War er eben nicht Doc. Und er hatte gerade die Räume für sein erstes psychokatalytisches Institut in der 1323 Madison Avenue angemietet, 5 Blocks südlich von Mount Sinai Hospital und 10 Blocks nördlich von Natasha's Workout Compound, wie sie und er ihre Wohnung in der 93. Straße nannten. Das wusste ich in diesem Moment aber noch nicht, das stand in der E-Mail, die ein paar Monate später vom Blumenschwein kam. Erstens, sagte ich zu Klaus cool, bin ich früher von meinem Vater verprügelt worden. Zweitens, ich bin früher von meinem Vater verprügelt worden. Drittens, ich bin von Papi einmal im Monat halbtot geprügelt worden. Viertens, ich würde Papi am liebsten totschlagen, aber das geht nicht. 5. und 6. Gebot. Und darum prügele ich ständig auf alle und alles ein. Weiße Frauenärsche, das Land des neuen Pharaos, den jüdischen Vaudeville-Akt, die Rückkehr ins Land des Pharaos, letzteres in Stanford, Princeton und Vassar immer ein Hit. Gott, scheiße, Meister, sagte Klaus, Sie reden ja wie gedruckt, Garubina at his best. Müssen Sie eigentlich was nehmen, damit es Ihnen verbal so gut und präzise kommt? Ich verstehe kein Wort, ich müsste sogar was schlucken, um Sie zu verstehen. Mann, sind Sie schnell. Es gab ein leises, zartes Klatschen und auf Klausis Arm landete ein weißer Klumpen Vogelkot. Sind Sie auch verrückt? Allewei, das ist Jiddisch, es heißt hoffentlich, ich weiß. Ich habe schon bei Ihnen ein paar Brocken Jiddisch gelernt. Die Rubinas sind voll davon. Er tupfte mit dem Zeigefinger auf seinen beschmutzten Ärmel und sagte lächelnd, »Und Fardigoim singen Sie, stimmt's?« Ich nickte, ich liebte diesen Witz. Kohn und Levi gehen im Prater spazieren, eine Taube scheißt Kohn auf den Kopf und er beschwert sich bei Levi darüber, dass man als Jude sogar von Vögeln schlecht behandelt wird. Woher kennen Sie den? Auch aus einem Buch von mir? Auf seiner Stirn erschien eine einzige waagerechte Falte, ein Minus, ein Nein. Aber sind Sie so verrückt wie ich? Brauchen Sie zum Schreiben Pillen wie ich? Versuchen Sie von ihnen loszukommen wie ich? Wollen Sie, wenn Sie keine nehmen, sterben wie ich? Ich dachte, das war wegen der Schreibblockade. Die hab ich, seit ich 16 bin, Sie Superchef. Sie sind doch nicht so ein Alleswisser, wie ich dachte. Nur auf Nardil kann ich schreiben und auch das nicht immer, wie man sieht. Auf Nardil kotze ich jede zweite Mahlzeit aus. Ich habe Atembeschwerden am Tag und im Schlaf. Mein Blutdruck ist der eines 70-Jährigen. Die Lebenserwartung auch. Früher als Teenager hatte ich immer ein Handtuch in der Tasche, um mich nach meinen Panikattacken abzutrocknen. Und ich hatte immer einen Tennisschläger dabei, damit die Leute nicht fragten, warum ich immer ein Handtuch dabei hatte. Ich habe mir morgens ein Kopftuch umgebunden, denn nur so ist tagsüber mein Kopf nicht explodiert. Nachts legte ich inzwischen zwei Bände Meyers Konversationslexikon. Gott, ich war so unglücklich, dass ich sogar bei der Muppet Show und Klim Bim geweint habe. Ich brauchte menschliche Nähe, aber es gab nur sonntags ein Tischgebet und Schaufenstershoppen in der Fußgängerzone von Lüneburg und zum Abitur einen kurzen Händedruck von Eltern mit steifen Frisuren und Mienen wie aus dem 19. Jahrhundert. Wie gern hätte ich ab und zu eine Ohrfeige gekriegt. Dann kam die Pillenzeit, dann kamen Sovionolis doppelte Rechnungen und Drogencocktails. Erst ging es mir gut, dann schlecht, später noch schlechter. Er fuhr sich mit den kotverschmierten Fingern übers Gesicht und die drei grau-weißen Streifen auf seinen Wangen sahen aus wie Kriegsbemalung. Würde er sich gleich einen Taxidriver Irokesen schneiden? Ich bin seit November auf Entzug, Meister. Ich will die Rückkehr der Hammerbachs clean schreiben oder gar nicht. Aber ich habe seit Fronleichnam nicht einmal einen Einkaufszettel hingekriegt. Wie macht das dieser verrückte Welbeck? Wie ihr versauter Glaubensgenosse aus Newark, der immer noch keinen Nobelpreis hat. Wie heißt er nochmal? Jedes Jahr ein neues Buch. Bitte töten Sie mich, das wird das Beste für uns beide sein. Wir waren nur noch ein paar Meter vom Ufer entfernt. Die Kiefern, schwarz, im Wind schaukelnd, gemein, riefen, kommt herein, kommt und verehrt euch. Das Wasser unter uns rief, taucht ein, ertrinkt. Ich könnte Klaus, dachte ich, wenn er es auf die Dignitas-Tour will, in den Wald locken, ihm einen seltenen Pilz, eine riesige Baumwurzel, eine Fuchsfährte zeigen und wenn er sich bückt, einen Holzstamm über den Kopf ziehen. Einen Pilz würde ich bestimmt erkennen, eine Baumwurzel auch. Die Fuchsfährte könnte ich mit meinem Schuhabsatz selbst machen. Ich ließ meine Gedanken weiterschweifen. Noch 3 Sekunden, beschloss ich, mehr nicht. Und auf einmal war ich bei dem interessanten Thema »Die Deutschen und der Wald«. Im Wald, bevor es den Limes gab und danach, versteckten sie sich, machten es sich bei gegartem Römerhirn, Hasse Röder und Wünsch dir was in Schwarz-Weiß bequem. Das Feuerchen brannte und beleuchtete dramatisch flackernd ihre Klausi-Mausi-Gesichter und später malte Kaspar David Friedrich sie so, aber noch lieber ließ er sie weg und malte nur die Bäume, das Rauschen, das Moos, das Gestrüpp, das ungeheime Geheimnis, den verwaisten Grundig-Fernsehapparat, umkleidet mit Fichtenfurnier. Mir fiel, was für ein seltener Anfall von Natur und Fernweh, plötzlich die offene, klare Negev-Wüste ein. Perfektes Merkava-Panzeraufmarschgebiet, eine endlose, glühende orientalische Ebene am Rand der Erdscheibe, die sich der berühmte Malerfürst nicht einmal hätte vorstellen können. Und dann waren die 3 Sekunden vorbei und ich dachte, nein. Litzenreiter hat es nicht verdient, in einem Wald zu sterben. Ins Wasser mit dir. Warum, Klaus, haben Sie die Sache mit dem Video gemacht? Hat Ihnen Ihre eigene kleine Depression nicht genügt? Warum macht ihr, liebes Menschen, alles immer so groß und grob? Ist das eure Art, andere mit in den Untergang zu ziehen? Kleine Depression? Ja, wie eine große ist, wollen Sie gar nicht wissen. Zu viel Nadil oder zu wenig? Zu viel gute oder zu viel schlechte Laune? Das weiß ich nicht mehr. Zu viel Vergangenheit, zu wenig Präsenz, zu wenig, zu viel. Die alte notorisch-historische Malaise meiner unvernünftigen Nation. Mögen Sie es, wie ich Ihr Judenstaccato nachmache? Und das ist wahr. So wahr, wie ich gar nicht weiß, warum mir immer so elend ist. Mit den Pillen ist es zwar warm, schön, gemütlich, aber der Planet, auf dem man mit ihnen lebt, ist nicht die Erde, nicht Europa, nicht Deutschland, nicht Berlin. Hören Sie nie auf zu politisieren? Psychologie und Politik gehörten in diesem Land schon immer zusammen, wie Beethoven und die Comedian Harmonists. Ja, genau, ich hustete ironisch, verschluckte mich und hustete nochmal. Ich hatte eine Tante, sie blöder, deprimierter Waldschrat. Die war schon in der Gaskammer und dann hat man sie wieder rausgeholt, weil sie so schön malen konnte und Rudolf Höss zum Geburtstag seiner Frau noch ein Porträt brauchte. Ach, ficken Sie sich, Karobiner, dagegen bin ich immun, das sagte ich doch schon. Klaus tauchte mit gleichgültiger Miene die Hand mit dem Vogeldreck ins Wasser. Der Savionoli-Vogel kam aus der schwarzen Wolkenplatte auf uns zugeschossen, krähte etwas, das wie die ersten Takte der Eroica klang, und verschwand. Das blaugraue Werbelinseewasser färbte sich kurz weiß, dann weißgrau marmoriert, dann war es noch dunkler als vorher, und dann kam aus dem Zauberwald eine riesige Böe und dann noch eine. Das Wasser hob und senkte sich, unser Tretboot auch, und wir fingen beide an, hektisch und ängstlich zu treten. Das Boot kippte trotzdem immer mehr auf die Seite, auf Klausis Seite, obwohl er nur halb so schwer war wie ich. Dagegen bin ich immun. Dagegen auch? Ich sah ihn erschrocken an, er sah mich erschrocken an, und dann passierte es. »Schauen Sie, Klaus, ich bin noch viel verrückter als Sie«, sagte ich und stieß ihn ins Wasser. Es war gar nicht so schwer. Er fiel hinein wie ein voller Müllsack. Dabei stieß er mit der Schulter gegen den Bootsrand, seine weißen, schmalen Hände klammerten sich kurz am abgenutzten roten Plastik fest. Ich stand auf, das schaukelnde Boot wackelte noch mehr und fast wäre ich selbst rausgefallen. Ich trat auf seine Fingerspitzen, als wollte ich eine Zigarette ausdrücken, und er ließ sofort das Boot los. Da war er wieder, der einzige wiederkehrende Albtraum, den ich hatte, mitten am Tag. Ich beging ein Verbrechen und fühlte mich noch schlechter als mein eigenes Opfer. Das kannte ich nur aus dem Ring der Nibelungen. Und da war der blonde, bleiche, gierige Hagen der Täter, aber er wollte es so. Und ich konnte nicht einmal etwas dagegen tun. Ich sah nach unten, ich sah ihn Klaus schnell davontreibendes Gesicht und zuckte entschuldigend mit den Schultern. »Jetzt sagen Sie bloß nicht, dass Sie nicht schwimmen können, Sie deutscher Naturbursche!« »Ich konnte früher Brust«, rief er, »aber davon habe ich Knieschmerzen gekriegt. Dann habe ich's verlernt. Zum Glück!« Sein Kopf schraubte sich kurz über die graue, wabernde Wasseroberfläche. »Danke, Meister, und auf Wiedersehen. Endlich fällt alle Last von mir ab. Nie wieder Lüneburg, nie wieder Dr. Savionoli, nie wieder Schuldgefühle, nie wieder literarische Selbstzweifel. Danke, ich werde Ihnen immer dankbar sein.« Der große rote Kopf verschwand in einem Strudel aus Wasserschaum, Blättern und Seerosen. »Herrlich!« Es machte Gluck, 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 was sonst, und er tauchte ein letztes Mal aus einem Wirbel winziger weißer Bläschen auf. »Herrlich, diese Dunkelheit hier unten!« Ich setzte mich vorsichtig hin, umfasste mit ausgebreiteten Armen das kleine, überall nasse Steuer wie ein übermüdeter LKW-Fahrer, das riesige Lenkrad seines 12-Tonners und fing an zu treten. Meine Beine schienen voll offener Nerven zu sein. Sie zuckten und schmerzten. In welcher gesetzlosen Sphäre befand ich mich gerade? Betrat ich das erste Mal im Leben Gebiete, die Mitteleuropäer sonst nur aus Weltkriegen und Inzestkellern kannten? War ich dafür bereit? Würde ich als Schriftsteller davon profitieren? Dies hier, so viel war klar, war das Ende der Hammerbachs. Sie würden nie erscheinen. Und ich würde sie natürlich auch nicht unter meinem Namen an Weidenfeld und Weidenstein schicken, egal wie groß die Versuchung war. Was noch? Nichts. In meinem Kopf war kurz eine unangenehme Leere, dann musste ich sofort wieder an Klaus' großartiges Scheißbuch denken. Das Beste daran, durch die Hammerbachs schwebten unentwegt Kameradrohnen. Sie zischten und pfiffen leise, und wenn Quecks Hammerbach, der gute Deutsche, sich umdrehte, waren sie längst wieder verschwunden. So war er aufgewachsen, allein, unsicher, ängstlich, größenwahnsinnig, onanierend, dabei noch einsamer, so dass ihn die Vorstellung, unter Beobachtung zu stehen, beruhigte. Nachdem ihm, von ihnen gefilmt, die Sprengung des Holocaust-Mahnmals und das Projekt Being a Bad German natürlich misslungen waren, drehte er die Sache um, ein Galilei der Moral, und er entwickelte seinen GVP, den großen Videoplan. Alle Milliardäre der Welt sollten Geld geben, damit in jedem Zimmer, auf jedem Platz, über jedem Bett Kameras aufgestellt werden konnten. Und die Menschen wollten Quecks Kameras. Denn sie wussten, wenn sie gefilmt wurden, sprachen sie freundlich miteinander und töteten einander nur in Notfällen. Alles genau wie Noahs Utopie, komisch. Alles wie in Jankel Stachelschweins Weg zum Glück, seltsam. Alles wie Noahs Leben. Logisch. Es war wie bei der Erfindung des Telefons. Zwei müssen auf dieselbe Idee kommen, Bell und Smith, damit sie sich anrufen und darüber streiten können, wer erster war. Ich wurde auch gefilmt. Erst in der Elstersauna, jetzt hier draußen in der ehemaligen Pionierrepublik Wilhelm Pieck, auf dem schönen Werbellinsee, beim ersten Mord meines Lebens. Ich trat schneller und schneller, aber ich wusste, es war vergeblich. Sie mussten bestimmt nicht einmal scharf stellen. In der Carabiner-Show ging alles automatisch. Ich hörte irgendwo ein Zischen, ein Pfeifen, und als ich mich umdrehte, sah ich natürlich nichts, keine Kameradrohne, nicht einmal einen Savionoli-Vogel. Ein perfektes SM-Gefühl, wenn man weiß, dass da was ist, aber nur sie sehen dich. Plötzlich tauchte Klaus' Kopf wieder dicht neben dem Boot auf. »Das war doch nur ein Witz, eine Metapher. Holen Sie mich hier raus, bitte!« Ich will an den druckfrischen Exemplaren der Hammerbachs riechen. Glauben Sie, ich möchte tatsächlich sterben? Gluck, gluck, gluck. Und ich will ganz viele dünne Buchhandelslehrlinge ficken. Gluck. Mögen Sie es, wenn ich wie Portnoy rede, Meister? Ich trat noch schnell in die Pedale, machte ein, zwei Schlenker und bald hörte ich ihn nicht mehr. Nachdem ich die düstere, enge Zauberwaldbucht hinter mir gelassen und den halben See überquert hatte, klarte der Himmel schnell, aber undramatisch auf. Es wurde sonnig. Die Luft war plötzlich so warm, wie sie im August sein sollte. Das Wasser beruhigend ruhig. Nein, hier in diesem wunderbaren Land aus waren sie machtlos. Ich legte den Kopf zurück und sah in einen wolken- und kamerallosen Sommerhimmel. Tja, Klausi Mausi, dachte ich. Verbrechen lohnt sich nicht, so sagt ihr doch immer. Aber ich meinte nur ihn. Und schöne Grüße dort unten an Hermann den Cherusker, Dr. Mengele und Franz Josef Strauß. Wenig später band ich das rote Tretboot am Steg des Werbeliner SV stolz und gewissenhaft mit einem Knoten fest, den ich damals an der Sasava gelernt hatte. Gute Natur. Ich war immer noch euphorisch, fast glücklich, ein menschliches Leben ausgelöscht zu haben. Nur meine Hände zitterten, aber das konnte die Schilddrüse sein, die würde ich bald wieder kontrollieren lassen. Doch auf dem Weg zurück ins Haus 13C, durch eine hohe, grell dunkle, wie mit Lamette geschmückte Waldkathedrale, begann ich mich so mies zu fühlen wie ein Goy vor der Beichte. Zisch machte es hinter mir, surr. Die Euphorie schwand und das sechste Gebot sagte Hallo, obwohl ich es ignoriert hatte. Rabeuno, Scheleuno, jetzt war ich also auch ein paranoider Waldschrat. Die böse Natur hatte auch mich zum Verbrecher gemacht. Wen würde ich als Nächsten töten, wenn ich in Deutschland bliebe? Sloterdijk, Helmut oder Harald Schmidt, den neuen schwulen Chef der NPD? Und wie viele Male lebenslänglich würde mir Richter Freisler geben? Ja, ich musste endlich verschwinden von hier. Shalom, 35 Jahre, liebes Leben. O Ritele, ich komme. Und wasch dir schon mal den Tuches. Ab jetzt machen wir es immer andersherum.